Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Olaf von meinstutensee.de mit einer neuen Ausgabe der Ohrenschau. Und mit mir ist Martin.
Hallo Olaf.
Hallo Martin und
Frank Ramstötter, Vorsitzender vom Schaukelpferd e.V. und Angestellter der Handwerkskammer Karlsruhe.
Hallöchen, Frank Ramstötter. Wir haben einen Gast.
Ja, super, oder? Der zweite schon.
Warum haben wir einen Gast, Martin?
Weil er interessante Sachen zu erzählen hat.
Oh, vielen Dank. Schon mal im Voraus.
Genau. Was Interessantes ist es denn?
Ja, einmal schaffe ich in der Handwerkskammer. Das ist sehr interessant. Ich habe zwei Kinder, Familie ist auch sehr interessant. Und ich bin Vorsitzender des Vereins Schaukelpferd e.V. aus Stutensee. Genau.
Du kennst den, oder?
Wir haben schon mal drüber berichtet und in dem Zusammenhang haben wir uns dann auch mal zu einem Gespräch getroffen, ja.
Mhm. Genau, jetzt sind wir hier, den Herrn Schaukelpferd. Und ihr vertreibt so Spielwaren für Kinder in aller Welt und das kann man auf eBay dann ersteigern, oder?
Ja, nicht ganz. Okay. Also Spielsachen verschippern wir schon und verpacken wir und bringen es auf den Weg, aber wir verkaufen es nicht, nein.
Okay.
Genau, also wir haben... Unser Verein ja versucht Kindern, vor allen Dingen in Osteuropa, namentlich Bulgarien und ja seit gut 2 Jahren auch in der Ukraine, zu helfen, auf unterschiedliche Art und Weise.
Wie kommt man auf eine solche Idee? Also ich meine, ich finde es schön, wenn man Kindern, denen es nicht so gut geht, wie unseren Kindern hier vielleicht, dass man denen hilft. Aber wie läuft das konkret, wenn man das Gefühl hat, helfen zu wollen? Wie lief das bei Ihnen?
Ja, also das war mit Sicherheit keine einfach kurze Entscheidung, sondern es war ein laufender Prozess, würde ich sagen. Es war 2013, als der Beschluss gefasst worden ist im Familienrat. Meine Kinder waren gerade 1 Jahr und 4 Jahre alt. Und der Beschluss kam einfach, dass wir ein Stück zurückgeben wollen von dem, was auch wir, meine Frau und ich auch, wir haben praktisch eine unbeschwerte Kindheit gehabt, unbeschwertes Leben, muss man sagen, im Wesentlichen. Und wir wollten ein Stück zurückgeben.
Wie finden das denn Ihre Kinder inzwischen, dass sie so vielen anderen Kindern auch noch helfen und nicht nur ihr Vater sind?
Ja, also die finden es, denke ich, sehr gut. Die sind auch komplett engagiert natürlich im
machen
Verein.
Die auch mit?
Die machen komplett mit, ja. Meistens wollen sie noch mehr machen, als sie momentan können, muss man sagen. Aber sie sind komplett mit dabei in dem Projekt.
Kommen wir nochmal zurück. So, ich meine, so entgegen der Geizesgeil-Mentalität etwas der Gemeinschaft zurückzugeben, das ist ja ein ziemlich hehres Ansinnen. Ne? Aber wie konkret hat sich das geäußert?
Wie gesagt, das war ein schleichender Prozess. Also es kam eigentlich wirklich ein Gespräch zustande, mehrere Gespräche. Und ja, die Entscheidung, die kam irgendwann, dass wir einfach ein bisschen was zurückgeben wollen. Wir kommen beide aus sehr sozialen Familien, sozialen Umfeld, muss man auch sagen, die sozial sehr engagiert sind in verschiedenen Bereichen. Und klar hat es dann ein bisschen auf uns abgefärbt, auf mich und meine Frau. Und der Beschluss kam dann, wie gesagt, 2013 und auch natürlich nicht sofort. Wir haben erstmal geschaut, was kann man eigentlich überhaupt machen, wo kann man aktiv werden und für uns war klar, okay, es soll irgendwo hier in der Nähe sein, also in greifbarer Nähe von Deutschland. Es war klar, dass es nicht Deutschland sein soll, weil klar, wir sind ein kleiner Verein gewesen und auch heute natürlich noch ein kleiner Verein. Und wir wollten natürlich auch mit den Geldern, die wir dann bekommen, hoffentlich möglichst viel erreichen. Und deswegen ging dann der Blick Richtung Osteuropa. Sehr viel gegoogelt, sehr viel geschaut, was es gibt und schlussendlich ist dann eigentlich Ukraine und Bulgarien übrig geblieben, so als mögliche Kandidaten für unseren Wirkungsort oder Wirkungsland und es ist dann schlussendlich Bulgarien geworden, weil ein glücklicher Zufall damals uns auf eine bulgarisch-deutsche Familie gebracht hat, die da mit den Mutter-Theresa-Schwestern sehr aktiv waren, schon sehr betagt waren. Und die habe ich dann getroffen in Bulgarien, in Varna. Und das Projekt haben wir initial übernommen. Also sprich 3 Familien, die sie betreut haben, auf unterschiedlicher Weise. Es geht nicht nur ums Geld, sondern auch wirklich auch sozial betreut. Und mit den Mutter-Theresa-Schwestern haben wir das Projekt nach und nach ausgebaut.
War eins der Ziele dann auch, den Kindern so richtig persönlich auch weiterhelfen zu können und nicht einfach nur Geld zu überweisen zum Beispiel?
Ja, genau. Also das war natürlich von Anfang an auch Ziel, also nicht nur Geld einfach zu geben, sondern auch wirklich die Kinder im Prinzip auf ihren Lebensweg zu begleiten. Von A bis Z, muss man wirklich sagen. Ja. Und klar, wir waren natürlich nicht permanent vor Ort oder sind nicht permanent vor Ort, weder in Bulgarien noch in der Ukraine. Aber überall haben wir ehrenamtliche Helfer. In Bulgarien sind es die Mutter-Theresa-Schwestern, die uns da unterstützen natürlich auch. Beziehungsweise wir unterstützen sie, also sag ich, so ein Zusammending, sage ich jetzt mal. Eben durch soziale Medien haben wir auch permanent mit allen Beteiligten Kontakt und versuchen auch ja soziale Probleme sogar zum Teil zu lösen, sofern wir es eben können.
Was ist denn so die konkrete Hilfe?
Also konkrete Hilfe ist natürlich, dass wir eigentlich gucken wollen, dass wir nachhaltig helfen können. Ja. Also dass wir wirklich aufbauen, dass wir Kurse finanzieren, Musikinstrumente lernen, dass sie einfach auch an dem sozialen Leben selber auch teilnehmen können, die Kinder, nicht ausgegrenzt werden. Aber es geht auch dann wirklich auch zum Teil um Lebensmittel, dass sie überhaupt über die Runden kommen, dass sie Medizin sich kaufen können. Bis hin, wir haben auch einen Fall, gerade in Bulgarien, also ist gerade, also auch schon seit einigen Jahren, von Kind, das ja auch sagen wir mal, in einem sehr schlechten Umfeld gerade aufgewachsen ist mit ihrem Vater und Oma, also sagen wir, wo auch Gewalt im Spiel war und auch da versuchen wir eben zu helfen, so gut wir es eben können und versuchen uns da auch einzuschalten, auch mit den Sozialämtern oder den Kinderämtern auch zu reden und versuchen da ein bisschen was zu bewegen.
Das ist jetzt in Bulgarien dann hauptsächlich, oder? Genau. Also ich stelle mir vor, in der Ukraine gibt es erstmal noch konkretere, aktuelle, akute Probleme.
Richtig, ja, genau.
Was waren denn die größten Probleme auf dem Weg zur Hilfe in Bulgarien jetzt? Oder ging alles reibungslos?
Nein, sicherlich nicht. Es gab verschiedene, sag mal, schon Evolutionsstufen. Also anfangs, die ersten ein, zwei Jahre, war mit Sicherheit die Kommunikation ein Riesenproblem. Da hatten wir eben noch kein Facebook, auch kein Viber, haben wir damals, gab es zwar schon, aber haben wir damals noch nicht genutzt. Das war so die erste Stufe, überhaupt permanenten Kontakt zu kriegen mit den Familien. Dann auch eben rauszufinden, dass eben WhatsApp zum Beispiel oder Signal gar nicht verwendet wird, sondern eben wie in allen osteuropäischen Ländern Viber im Einsatz ist. Das war mit Sicherheit das Wichtigste, dass wir wirklich permanent auch direkt auf Probleme reagieren können. Das war wirklich sehr wichtig. Ja, es ist dann auch so, dass man natürlich dann auch kulturell natürlich gucken muss, es ist einfach alles ein bisschen anders wie bei uns. Ja. Manche Sachen sind besser, manche Sachen sind vielleicht nicht so wie bei uns. Ja. Das, was bei uns vielleicht ein bisschen too much ist, ist da vielleicht ein bisschen zu wenig. Ja. Dass man sich auch wirklich auf die Leute einlässt und auch die kulturellen Hintergründe natürlich mit berücksichtigt. Ja. Also wir sind auch nie bevormundend oder so nach dem Motto, du musst aber jetzt doch, ja, du musst jetzt ein Musikinstrument lernen, weil wir können dir das anbieten oder so, sondern wir versuchen, Möglichkeiten zu zeigen und versuchen, die Familien eben selber ein Stück dahin zu kriegen, wo sie die denn gerne hin möchten, natürlich auch, ja, weil wir haben auch, auch in der Ukraine, in Bulgarien gibt es natürlich auch ein sehr viele Sinti und Roma Ghettos, muss man fast sagen. Ich glaube, drei Stück, wobei ich nur eins persönlich jetzt kenne, wo auch mehrfach schon drin waren. Das sind dann auch nochmal ganz andere kulturelle Geschichten, ja, wo man natürlich auch ein bisschen aufpassen muss, was man sagt, natürlich auch. Ja, das sind einfach so Sachen, die muss man lernen. Ja. Das kriegt man mit der Zeit, denke ich, einfach raus. Und wir waren halt eben durch die Mutter-Theresa-Schwester, muss man auch sagen, waren wir auch gut aufgehoben, wenn wir irgendwelche Fragen haben. Die waren jetzt auch gerade bei den Sinti in Roma-Vierteln, waren die wirklich total integriert auch schon. Ja, auch da, die haben uns praktisch da eingeführt und dann waren wir da bekannt und seitdem können wir da rein und raus stolzieren. Ja, und selbst die Polizei traut sich da wohl nicht rein. Ja. Wir haben halt immer nach und nach aufgebaut. Das ist vielleicht auch sowas, dass man genau aufbauend tätig ist und nicht gleich alles versucht irgendwie, sondern wirklich so die Strukturen erstmal schafft überhaupt. Ja.
Gab es irgendein Ereignis aus den letzten 10 Jahren in Bulgarien, was da in Erinnerung geblieben ist?
Also ganz besonders mitgenommen hat uns natürlich die Sache mit dem Kind, die zu Hause wirklich Gewalt erfahren hat. Das war wirklich, hat uns sehr viele schlaflose Nächte bereitet, muss man ganz klar sagen. Also das war auch 2021, wo also gerade der Corona so ein bisschen am Abklingen schon wieder war. Da bin ich, nachdem ich geimpft war, ich glaube 7-mal nach Warner geflogen, von Baden-Baden damals aus, weil uns das einfach so belastet hat. Und wir wollten irgendwie gucken, dass wir das Kind da rausholen bzw. die Situation verbessern. Das war mit Sicherheit ganz bewegend im negativen Sinne. Ist es immer noch, ist es immer noch nicht ganz durchgestanden. Und das Tolle ist natürlich, wenn man dann sieht, Kinder, die man zum Teil 5, 6, 7 Jahre betreut hat, dass sie dann ihre Ausbildung, also erstmal ihre Schule absolvieren, dann einen Beruf finden und dann plötzlich auf eigene Beine stehen können und sogar dann ihre Familien unterstützen. Das ist schon sehr bewegend, dann, wenn man das
dann
sieht.
Und dann endet auch dann die Unterstützung durch den Verein?
Ja, richtig. Also weil die Kinder, das ist eigentlich auch das Ziel, dass die Kinder irgendwann auf eigenen Beinen stehen können und dann auch für ihre Familie sorgen können und dann endet es eigentlich. Ja. Also wir haben keinen harten Cut mit 18 Jahren, das ist es nicht. Also wir haben auch mal ein Kind, ein Mädchen gehabt mit 21, die bis 21 praktisch in der Förderung drin war, weil sie halt eben noch eine Ausbildung gemacht hat. Und genau, also wir versuchen wirklich, dass die Kinder ja ihre Zukunft selber in der Hand haben können und dann auch wirklich auf eigenen Beinen stehen können.
So, Sie haben ja vorhin jetzt schon angesprochen, dass Sie inzwischen auch in der Ukraine tätig sind. Wie unterscheidet sich das dort im Vergleich zu Bulgarien? Das ist wahrscheinlich ein anderes Unterstützungsniveau, nehme ich mal an. Da geht es jetzt erstmal nicht darum, Gitarre spielen zu lernen, sondern erstmal zu überleben, würde ich sagen.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Also da geht es schon größtenteils um wirklich auch Nothilfe, muss man sagen. Vor allem in den ersten 1-2 Jahren im Kriegsjahre ging es auf jeden Fall um Nothilfe, um wirklich Menschen mit dem Allernötigsten zu versorgen.
Wie kamen Sie denn dazu, jetzt zu sagen, okay, jetzt wollen wir auch gleich noch in der Ukraine tätig werden? Sie sind noch nicht genug ausgelastet.
Ja, das war, als da die Nachrichten kamen morgens, okay, Russland hat die Ukraine angegriffen, das war, glaube ich, für fast alle Menschen ein Schock, wo man gesagt hat, das kann nicht sein. Ja. Und an demselben Tag war klar, okay, da werden wir aktiv und habe ich auch am selben Tag noch rangemacht, Busunternehmen abzutelefonieren. Und seitdem sind wir da auch nicht mehr losgekommen, haben natürlich jetzt das Projekt auch wirklich offiziell ins Leben gerufen und die Ukraine, also Kinderhilfe für die Ukraine, und sind seitdem jetzt natürlich aktiv dort.
Und wie viele Menschen helfen da jetzt mit?
Also jetzt zum Schluss, also jetzt zuletzt seit gut einem Jahr, seit Januar 2023 sind wir fast ausschließlich in der Region Kharkiv, namentlich eigentlich in der Stadt Izum tätig. Dort arbeiten wir mit sogenannten Ältesten zusammen. Das sind Frauen, wie so eine Art Mini-Bürgermeister, sage ich jetzt mal, die ehrenamtlich aktiv sind, bei unterschiedlichen Problemen helfen, also komplett alle ganze Bandbreite. Und über die haben wir praktisch auch wirklich ein großes Helfernetzwerk aufbauen können, die uns aber auch helfen, zum Beispiel die Obsttüten, die wir jetzt ja seit gut 16, 17 Monaten regelmäßig verteilen. Da ging es darum, dass 2023 ja gerade so die Befreiung auch davor stand, Winter war. Ja, es gab an sich wenig zu essen und vor allen Dingen auch eigentlich auch nichts Gesundes. Und das, was es gab, war sehr teuer, nicht erschwinglich für keine Familie dort vor Ort. Und da haben wir dann eben gleich gedacht, das können wir starten. Und eben mit den Ältesten zusammen war das wirklich, wir haben eine Älteste praktisch gefunden und haben dann gemerkt, okay, die haben schon auch ein Netzwerk. Und schwuppsiwupps haben wir alle da mit im Boot gehabt. Und seitdem sind wir mit den 23 Ältesten sind es jetzt aktiv, ja. Und genau, und jetzt ist halt eben so, jetzt nach und nach ist es so, dass wir neue Projekte starten oder neue Initiativen. Wir haben zum Beispiel im Herbst letzten Jahres auch angefangen, Generatoren dort vor Ort zu kaufen. Erst wollten wir sie von Deutschland in die Ukraine bringen, haben dann mal festgestellt, dass das finanziell überhaupt nicht gar keine, also viel billiger ist, wenn man es vor Ort kauft. Und haben praktisch an jede Älteste einen Generator geschenkt. Das ist wenigstens, wenn halt wirklich, sagen wir, das zum Äußersten kommt und dass der Strom weg ist, das Gas weg ist, dass wenigstens alle Menschen einen Ort haben, wo sie sich wärmen können, wo sie ihre Handys aufladen können. Genau, das war so der Hintergrund, dass wir gesagt haben, okay, wir starten die mit Generatoren aus. Ja.
Angefangen hat das Ganze aber dann schon relativ früh nach dem Angriff mit einer Hilfslieferung.
Genau, also wir haben in der zweiten Woche sind wir dann mit dem Reisebus losgefahren, haben vorher noch Güter eingesammelt. Also gefühlt war ganz Karlsruhe bei uns vor der Tür gestanden. In KA News stand es dann auch irgendwann drin. Und plötzlich war es dann so, dass der Bus eigentlich rappelvoll war. DM und einfach andere Läden haben uns Spenden vorbeigebracht, palettenweise. Und relativ schnell war der Bus bis oben hin vollgestopft. Der Busfahrer hat schon ein bisschen Panik bekommen, weil eigentlich war es schon relativ überladen, die ganze Sache. Ja. Und sind dann nach Przemyśl gefahren, Richtung Polen, weil wir halt eben gehört haben, dass da viele Geflüchtete gestrandet sind, die vorher schon eben eine Woche in der Kälte an der Grenze zum Teil auch standen. Und die Idee war, dass wir eben mit einer Hilfslieferung hinfahren, Sachen abgeben und dann die Geflüchteten, das im Reisebus eben voll machen, dann mit Geflüchteten und die Menschen dann nach Studensee bringen.
Genau, das heißt, da sind sie nicht in die Ukraine reingefahren, sondern bis zur Grenze und haben dort die Hilfslieferung dann übergeben sozusagen.
Ja, richtig, richtig. Also es war wirklich auch gut organisiert, muss man sagen. Also da gerade im Przemyśl in Medica in der Stadt, da war ein Riesenstützpunkt von der polnischen Armee, glaube ich, auch organisiert. Und da war wirklich ganz Europa, hat da geholfen, Sachen zu sortieren, nach Größe, Kleidung, Windeln, Hygieneartikel, alles. Also riesige Berge, das kann man sich, also 5, 8 Meter hohe Berge wurden das sortiert von, keine Ahnung, ich würde sagen 100 freiwilligen Menschen und dann eben Richtung Ukraine dann gebracht. Ja.
Genau. In Studensee hat Ihr Verein jetzt aber nicht hunderte Mitglieder, die diese ganzen Spenden entgegennehmen, sondern nur relativ wenige, haben Sie gesagt.
Ja, also in Studensee haben wir eigentlich so relativ wenige. Genau, wir haben insgesamt nur 14 Mitglieder, die sind aber eigentlich deutschlandweit verteilt, muss man sagen. Aber wir haben viele nette Menschen, die uns unterstützen. Also wenn es irgendwie, sag mal, Manpower braucht oder wenn wir irgendwie Hilfe brauchen, dann kriegen wir von irgendjemandem immer Hilfe. Das ist wirklich.
Aber das Kernteam sind Ihre Frau und Sie.
Und meine Kinder würde ich da mit reinnehmen. Es würde auch nicht anders gehen, ja, muss man ganz klar sagen. Also wenn da die Familie nicht hundertprozentig mitmachen würde, das würde nicht funktionieren. Und so ist es eben möglich, dass wir viel Freizeit, muss man sagen, sehr viel Freizeit investieren in unser Verein, in unsere Projekte. Und es aber auch so ist, dass wir gar nicht aufhören, also selbst wenn wir wollten, wäre es gar nicht möglich aufzuhören. Ja. Natürlich ist es jetzt nicht mehr so wie ganz am Anfang. Die ersten eineinhalb Jahre war es schon vom Aufwand her, da haben wir schon 8 Stunden am Tag nach der Arbeit tief in die Nacht rein oder auch am Wochenende für den Verein gearbeitet. Jetzt hat es sich ein bisschen eingependelt, sage ich mal. Es ist deutlich erträglicher, aber es ist genau.
Also nun dauert der Krieg jetzt schon ziemlich lange an, länger als wir alle anfangs gehofft hatten. Und Sie sind in einer Region tätig, die nah an der Grenze ist, die Kriegsgebiet ist. Sie sind da gewesen. Was sind Ihre Eindrücke?
Oh, das kann man gar nicht so in ein paar Sätzen beschreiben. Also es ist wirklich, also erstmal kommen alle Emotionen wirklich hoch, muss man sagen, wenn man dort ist. Das ist kaum zu fassen, muss man wirklich sagen, ja. Genau, Izum ist so, ja, Luftlinie, würde ich sagen, 40 Kilometer von der Front entfernt ungefähr. Und ja, die Vergangenheit, die kurze Vergangenheit, sage ich mal, nach Kriegsanfang war es ja so, dass die Stadt relativ schnell besetzt worden ist, nachdem sie kaputtgeschossen worden ist von den Russen, ein halbes Jahr besetzt waren und dann ja, da auch wirklich viele schlimme Sachen passiert sind. Und nach der Befreiung die Menschen natürlich glücklich waren, dass sie befreit sind. Und das ist natürlich eine Sache, die man da auch auf jeden Fall auch immer wieder mitnimmt. Die Menschen, die wollen leben, sie die meisten, sagen wir mal, sind nicht so verzweifelt oder sie haben trotzdem noch Lebenssinn. Sie sind jetzt, klar, der Schrecken, der ist allgegenwärtig natürlich, aber sie wollen leben, vor allem auch die Erwachsenen wollen leben, auch für ihre Kinder da sein. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass die Angst groß ist, dass alles nochmal passieren könnte, dass die Stadt nochmal eingenommen wird und die Gräueltaten sich von 2022 nochmal wiederholen. Ja, jeder kennt Butscha und Irpin von den Nachrichten, die Gräueltaten, die passiert sind, und genau die sind im Prinzip auch in Izum passiert. Es gibt Massengräber, wo Frauen, Kinder, Männer gefesselt und mit Folterspuren vergraben worden sind. Und das ist einfach so unvorstellbar. Und auch was die Kinder erlebt haben, bevor praktisch die Russen einmarschiert sind, haben sie ja wirklich die Stadt bombardiert mit Artillerie permanent, wochenlang. Weil sie anfangs nicht über die, also es gibt einen Fluss, der so sich drumherum schlängelt, und die kamen anfangs nicht in die Stadt rein und haben halt dann erstmal wirklich rübergeschossen, was sie konnten. Und wir haben uns auch von den Kindern viele Geschichten erzählen lassen, wie sie den Krieg erlebt haben. Und das ist eigentlich gar nicht fassbar. Ja, das ist so schlimm. Und man merkt auch, dass viele Kinder sind traumatisiert. Das merke ich auch als Deutscher, obwohl ich die Sprache nicht spreche. Natürlich habe ich auch einen Dolmetscher dabei. Aber ich spreche die Sprache nicht, und trotzdem merkt man es an der Stimme, wie die Kinder reagieren. Aber das ist ja auch selbstverständlich. Wir haben ein Mädchen, wenn ich es kurz ausführen darf, ja, die hat in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, fünfstöckig, wurden permanent bombardiert. Und es war ja Winter, und die Familie hat sich Sorgen gemacht um die Oma, die ein paar Häuserblocks weiter gewohnt hat. Dann sind sie kurz rüber, unter Lebensgefahr, muss man sagen, sind sie praktisch ein paar hundert Meter weiter in ein anderes Gebäude. Und in den 3 Stunden, wo sie bei der Oma waren, ist eine Rakete eingeschlagen von oben bis in den Keller runter, wo die Menschen saßen, weil sie gedacht haben, sie sind im Keller sicher. Fast alle sind relativ gleich gestorben. Manche haben noch geschrien, 2 Tage, konnten aber nicht gerettet werden, weil eben der Beschuss noch war, weil die Drohnen noch geflogen sind. Und wenn sich irgendwas bewegt hat, sind die russischen Drohnen natürlich gleich hingeflogen. 2 Kinder, 2 Mädchen, 2 junge Mädchen, 10, 12 Jahren, die haben noch versucht, über einen Treppenaufgang, der weiter hinten war, hochzukommen, schwer verletzt. Da 100 Meter weiter standen die Russen mit ihren Panzern, mit ihren Maschinengewehren, und ja, haben sie erschossen. Ja, und innerhalb mit einer Rakete sind im Prinzip 54 Personen gestorben. Ja. Und das ist so, man sieht, man steht dann vor dem Gebäude, es ist unfassbar. Ja. Es fehlt einfach ein Stück. Es ist so, als ob es plötzlich 2 Wohnhäuser wären, also 2 Hochhäuser im Prinzip, ja, weil einfach ein komplettes Mittelstück einfach komplett fehlt. Ja. Und die Familie ist natürlich jetzt froh, dass sie es überlebt haben. Auf der anderen Seite haben viele Freunde, die in dem Haus gewohnt haben, nicht überlebt. Und dann kommt natürlich die Frage, warum wir? Ja, warum haben wir überlebt, warum die anderen nicht? Ja? Und die Frage wird oft gestellt. Ja? Es sind so viele Menschen dort gestorben, die nicht mehr rechtzeitig fliehen konnten, ja, weil einfach, es ging einfach alles zu schnell. Viele hatten nicht die Möglichkeit, die Stadt zu verlassen. Und das sind so schlimme Geschichten. Die Kinder können das niemals vergessen, ist klar. Das ist so tief und so schwerwiegend. Und viele haben natürlich auch Familienangehörige verloren. Also ich würde sagen, ein Großteil hat irgendjemand in der Familie verloren. Das kann man einfach nicht vergessen.
Wie viele Kinder betreuen Sie denn jetzt?
Also wir haben rund 90 Kinder, nicht ganz 87 Kinder, die wir jetzt wirklich besonders betreuen. Das sind Kinder, die entweder in familienreichen Familien leben, halbweißen Kinder oder auch weißen Kinder, die wirklich beide Elternteile verloren haben. Die haben wir versucht, besonders zu fördern in unterschiedlicher Weise. Da ist auch so, dass wir dann auch mal die Nothilfe zum Beispiel auch mal ein bisschen zurückstellen und auch wirklich versuchen, dass die Kinder neue Hoffnung und neuen Mut schöpfen. Also wir haben als Beispiel ein Mädchen, die beide Elternteile verloren hat, was ein Waisenkind ist, haben wir ein Trampolin gekauft, ja, und ist zum ersten Mal wieder aus der Wohnung, hat alte Freundinnen eingeladen und springen jetzt auf den Trampolin. Ja, und das sind dann auch so kleine Hoffnungsschimmer, die wir dann haben und sagen, ja, es ist nicht verloren, es ist sehr Schlimmes passiert. Das kann man, werden die Menschen niemals vergessen, da bin ich mir sicher, das ist gar nicht möglich. Ja. Aber ich sehe die Chance, dass die Menschen weiterleben können und vor allem auch eben auch die Kinder weiterleben können. Und insgesamt sind es 940 Kinder, die wir in unserem zum Beispiel Obsttütenverteilprogramm haben, die regelmäßig mindestens einmal im Monat, anfangs war es einmal die Woche, mittlerweile musste man es ein bisschen strecken, Obsttüten gepackt bekommen mit Süßigkeiten, ein bisschen drin. Und auch das, das als ich in Isum war, das ist, das kann man auch gar nicht beschreiben, die auch zum Teil fast erwachsene Jungs kamen auf mich zu weinend und haben sich bei mir bedankt für die Obsttüten. Das ist so unvorstellbar. Ja, das ist ja eigentlich eine kleine Hilfe. Ja, es ist so, dass, aber das bedeutet für die Menschen so wahnsinnig viel, dass es andere Menschen in anderen Ländern gibt, denen ihr Schicksal nicht gleichgültig ist. Und ich versuche auch immer zu erwähnen, das ist klar, wir sind der Verein, wir stehen an vorderster Front, sage ich jetzt mal, aber es sind so wahnsinnig viele andere Organisationen, Unternehmen, Privatpersonen, die uns unterstützen und durch die wir natürlich auch helfen können. Ja? Und auch Kindergärten, Schulen natürlich auch vor allen Dingen. Das macht die Kinder natürlich besonders froh, wenn sie hören, dass auch andere Kinder ihnen helfen. Und das gibt wirklich großen Mut.
Was würden Sie sich jetzt noch von den Menschen vor Ort hier wünschen? Auch ganz speziell hier in Studensee vielleicht noch.
Also eigentlich ist die Unterstützung nach wie vor relativ groß, würde ich sagen. Also sie war am Anfang riesengroß natürlich. Alle Geflüchteten sind sofort irgendwo untergekommen in Privatwohnungen oder in Wohnungen. Mittlerweile haben wir für alle Wohnungen gefunden. Also ich kann eigentlich nicht sagen, dass die Unterstützung hier irgendwie schlecht ist oder so. Das ganze Gegenteil. Also beide Kirchen zum Beispiel, katholische, evangelische Kirche, wenn wir irgendwas brauchen. Die Stadt, dann hier kreuz und quer ist nebenan zum Beispiel auch, ja, die uns regelmäßig unterstützen. Wie gesagt, Schulen, es ist nach wie vor eigentlich eine große Hilfsbereitschaft da, muss ich sagen. Und wenn man irgendwas braucht, gerade wie unsere Aktion vor Weihnachten zum Beispiel, wo wir die Weihnachtsgeschenke gepackt haben, die fast 1100 Weihnachtsgeschenke personalisiert für jedes Kind in Isum. Es ging langsam los, die ersten ein, zwei Wochen, haben wir schon ein bisschen gedacht, oh, und plötzlich hat es so ein Laubfeuer entwickelt und wir hätten eigentlich noch mehr Geschenke packen lassen können. Das also war wirklich super beeindruckend. Also ich glaube schon, dass das Schicksal nach wie vor, oder dass das Bewusstsein nach wie vor groß ist der Menschen, also vor allem hier im Ort, würde ich sagen. Also wir haben noch nie irgendwie was Schlechtes irgendwie gehört, haben noch nie eine Anfeindung erlebt von irgendjemandem, der gesagt hat, oh, das findet er gar nicht gut, was wir hier machen. Natürlich liest man so das eine oder andere und wir sind natürlich auch auf sozialen Medien unterwegs, wo dann andere kritische Stimmen zugange kommen, aber das kann ich für Studensee überhaupt gar nicht bestätigen.
Das Stichwort war ja anfangs Nachhaltigkeit, ne? Und wenn ich jetzt so sehe, deswegen frage ich, wenn ich jetzt so sehe, der Krieg ist ja eine Situation, die nicht alltäglich ist. Für die Menschen vor Ort ist es jetzt seit über 2 Jahren Alltag. Und wenn ich Hilfe an etwas binde, was irgendwann nicht mehr aktuell ist, dann wird es ja auch immer schwieriger, es im Bewusstsein der Menschen zu halten. Und deswegen ist so die Frage, okay, es ebbt jetzt langsam ein bisschen ab, die Hilfsbereitschaft. Wir sehen auch, dass es so eine Art Kriegsnachrichtenmüdigkeit gibt natürlich nach 2 Jahren, über 2 Jahren, ist das nicht verwunderlich auch. Und deswegen die Frage, was könnte man da jetzt noch tun, sich wünschen eben, dass das auch vielleicht, wenn wir jetzt darauf auch mal hoffen können, dass der Krieg irgendwann vorbei ist, dass es darüber hinaus weitergeht.
Ja, das ist wirklich jetzt eine gute Frage, ja. Also genau, also Ziel ist auf jeden Fall, wenn der Krieg vorbei ist, dass wir uns nicht zurückziehen werden. Das haben wir schon ganz klar beschlossen. Wir werden, also unsere Projekte laufen immer 3 Jahre Laufzeit, haben sie Minimum. Das haben wir jetzt gerade verlängert. Also es wird nicht aufhören, auf jeden Fall. Wir werden weitermachen. Und wenn die Menschen nicht, wenn jetzt der Krieg morgen aufhören sollte und wir alle sehr, sehr glücklich wären, wird unsere Hilfe morgen nicht aufhören, ja. Aber es wäre natürlich eine ganz andere Hilfe, genau. Es wäre wirklich eine aufbauende Hilfe. Und dann müssten wir gucken natürlich, dass wir das natürlich auch aufrechterhalten, dass die Menschen natürlich auch weiterhin bereit sind, uns zu unterstützen. Ja.
Das würde dann in eine Richtung gehen, wie es in Bulgarien dann auch der Fall ist, vermutlich und möglicherweise auch nicht mit ganz so vielen Kindern.
Ja, das
das wird man dann sehen. Wahrscheinlich kann man das so im Vorhinein noch gar nicht.
Ja, also aktuell ist es so, dass wir jetzt, klar, das Projekt läuft noch 3 Jahre mindestens oder 4 Jahre eigentlich sogar. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt schon nach Kriegsende planen, was wir machen werden. Also natürlich haben wir gewisse Ideen, aber jetzt ist erstmal so, dass wir wirklich den Winter, also wir planen, was machen wir im Winter, wie kriegen wir die Menschen nach unserer Möglichkeit, klar, wir haben natürlich nur beschränkte Möglichkeiten, also das, wir sind nach wie vor ein kleiner Verein, aber was, wie können wir den Menschen am besten helfen? Und der Winter ist natürlich wirklich, könnte eine größere Katastrophe werden. Ja, das war auch versuchen, dass wir da jetzt auch wieder Kleidung zum Beispiel gesammelt hatten, Winterklamotten, Kleidung für Kinder, die wir dann rüberschicken können. Aber natürlich auch personalisiert. Also es ist so, wir schicken jetzt nicht kistenweise Sachen, sondern wirklich nur bei Bedarf. Also wir lassen uns auch wirklich Größe geben und genau, also aber wie das dann aussehen wird, wenn der Krieg hoffentlich bald vorbei ist, es wird ähnlich, denke ich, auch sein, genau wie in Bulgarien, wobei natürlich schon auch, es sind trotzdem ganz andere Szenarien noch. Die Stadt liegt nach wie vor, auch wenn schon ein bisschen was passiert ist, ich würde sagen, zu 70% in Trümmern. Es ist ganz anders noch, ja. Es gibt eine Schule, haben sie jetzt wieder so halbwegs aufgebaut. Haben zumindest mal Fensterscheiben wieder reingesetzt. Ja, die ist wieder so halbwegs. Da findet zwar keine Schule aktuell statt aus Sicherheitsgründen, aber die wäre theoretisch wieder einsatzbereit. Ja.
Ich weiß nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist, aber besteht die Möglichkeit, dass auch Russland das Gebiet wieder einnimmt oder versucht ihr das möglichst zu verdrängen?
Nee, das versuchen wir überhaupt nicht zu verdrängen. Ganz im Gegenteil. Also es gab eben, als die Verzögerung der amerikanischen Waffenlieferung war, gab es durchaus eine große Wahrscheinlichkeit, dass es einen Durchbruch gab. Und auch als ich dort war, habe ich wirklich auch auf die Berater nicht gehört, die ich vor Ort habe, die sich mit einbinden, nicht nur vor Ort, sondern auch also einmal in Izum, aber auch hier in Studen, die ich einmal gefragt habe, wie schätzt ihr die Lage ein? Kann ich fahren, kann ich nicht fahren? Das hatte ich in den Faschingsferien gemacht und da haben fast alle gesagt, auf gar keinen Fall. Und jetzt war ich ja über Ostern und da war es jetzt dann so, dass ich einfach gesagt habe, meiner Frau natürlich auch, wir müssen es für uns selber entscheiden. Fahre ich, kann ich fahren, kann ich nicht fahren. Und ich bin gefahren und das war natürlich schon, ja, es gibt im Prinzip eine Straße, die aus Izum rausführt nach Kharkiv. Eine Verbindungsstraße nach unten können sie nicht, nach Avdiivka, da sind die Russen praktisch, Osten sowieso nicht. Und Richtung Westen ist ein Feld, das vermint ist. Also es gibt eigentlich nur eine Ausfallstraße und das war auch Anfang des Krieges, wenn die besetzt ist, wenn da die Russen durchrücken und das ist 80 Kilometer von oder maximal 80 Kilometer von Front entfernt, also für einen Panzer in einer Stunde befahrbar, dann kommt keiner mehr raus und das war eigentlich auch die große, das war eigentlich die für mich realistische Gefahr, die größte realistische Gefahr, als ich dort war, ja. Weniger jetzt, dass ich jetzt durch eine Rakete irgendwie beschossen werde. Ja. Und das ist eben, genau, das ist eben die große Gefahr. Jetzt aktuell scheint sich die Lage ein bisschen stabilisiert zu haben. Es gibt zwar Anzeichen, dass die Russen nicht ganz weit weg Armee dort zentralisiert für einen weiteren Angriff. Aber ich glaube, die Lage war vor ein paar Wochen deutlich angespannter.
Da weiß man eigentlich gar nicht mehr, was man sagen soll. Also von unserer Seite aus. Wenn man das alles so hört, denkt man sich, Hut ab, dass sie da den Mumm haben, vor Ort zu helfen, dabei zu sein. Ja, das ist nur eine andere Nummer als mal eben, weiß ich nicht.
Man hätte sich auf jeden Fall ein einfacheres Hobby zulegen können. Also es ist aller Ehren wert auf jeden Fall.
Ja, es stimmt, aber es ist auch wirklich so, es gibt auch wahnsinnig viel zurück. Ja. Es ist wirklich also für unsere Familie eine Art Berufung geworden, muss man wirklich sagen. Ja, also wir haben so viele freundliche, nette, liebe Menschen dort kennengelernt. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall auch befreundet und Freunde kennengelernt. Ja. Das wäre gar nicht denkbar aufzuhören, also unter keinen Umständen.
Wenn sich jemand über Ihre Arbeit informieren möchte, dann kann er sie es das wahrscheinlich auf Ihrer Homepage.
Genau, das wäre schaukelpferd.name, ganz wichtig, also .name.de. Da steht auch meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Also wir versuchen innerhalb von einem Tag auch zurückzurufen, wenn es irgendwie geht. Genau, also wir informieren natürlich gerne. Also wir haben auch eine kleine Präsentation, die wir gerne zeigen können über unsere Arbeit, wo alles so ein bisschen aufgelistet wird. Das machen wir sehr gerne.
Oder man kann Fördermitglied werden.
Auch das ist natürlich denkbar, ja, genau.
Und außer den Generatoren, ist noch irgendwas geplant für die nächste Zukunft?
Also Generatoren, das ist schon das Hauptding jetzt auf jeden Fall. Obsttüten wird auf jeden Fall weiterlaufen, das ist ganz klar. Und wir versuchen ja auch durch verschiedene andere Sachen. Wir haben so Talentwettbewerbe, die wir schon ein paar Mal gemacht haben, wo die Kinder, also es gibt verschiedene so andere Sachen, die jetzt nicht unbedingt Geld kosten, aber halt einfach die Kinder einfach ablenken. Solche Sachen werden wir auf jeden Fall machen. Also es ist eigentlich immer so, dass das aus dem Gremium auch so ein bisschen kommt mit den Ältesten, mit den Eltern zusammen, was können wir machen. Was wir auch zum Beispiel machen, dass wir jedes Kind, wenn es Geburtstag hat, ein kleines Geschenkle kriegt von uns. Ja. Das sind so die Sachen, die werden natürlich jetzt auch immer weiterlaufen. Ansonsten werden wir natürlich bedarfsorientiert helfen.
Und wir auf meinstutensee.de werden natürlich darüber auch berichten.
Auf jeden Fall.
Perfekt. Vielen herzlichen Dank.
Wir danken. Danke für den Besuch.
Danke für die Einladung. Dankeschön.
Ja, meine Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen abschalten. In dem Sinne, macht's gut da draußen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.